Wenn du meinen Stimme wirkt Podcast schon länger hörst, dann kennst du das wahrscheinlich. Wenn du deine Wirkung schärfen willst und recht schnell merkst, Tipps alleine, die verpuffen. Deshalb gehen wir heute raus aus der Theorie und rein in die Alltagspraxis. Und wir stellen uns die Frage, wie trainierst du Sozialkompetenz? Gewissermaßen wie einen Muskel, spielerisch, aber auf alle Fälle täglich. Und wie wird das messbar? Dazu heute wieder im Gespräch Erik Adler, der mit seiner Sozialkompetenz Society aufzeigt, wie Gewohnheiten zu Wirkung werden. Bist du bereit für die Praxis? Dann bleib dran. Der Ton macht die Musik. Der Podcast über die Macht der Stimme im Business. Mit Arno Fischbacher und Andreas Giermeier. Für alle Stimmbesitzer, die gerne Stimmbenutzer werden wollen. Lass uns auch in dieser Episode heute über dieses Thema sprechen, das den ganzen Menschen im Grunde umfasst und im Grunde alle Handlungen, die gesamte Wirkung von dir umfasst, das Thema Sozialkompetenz. Und heute will ich einen Schritt raus aus der Theorie und rein in die Praxis machen. Denn du kennst das sicher auch aus deinem eigenen Leben, wenn du deine Wirkung verbessern willst, dann genügt's nicht, dir praktische Tipps abzuholen. Mein heutiger Gast, Erik Adler, der lebt, was er lehrt, in einer neuen Community, in der Menschen wie du ihre soziale Kompetenz im Alltag trainieren. Und darüber möchte ich gerne mit dir heute sprechen, lieber Erik Adler. Ganz herzlich willkommen zum zweiten Mal im Stimme wirkt Podcast. Grüß dich, Erik.
Servus, Arno. Eine Frage vorweg. Wieso kam da so ein Lachen in deiner Stimme durch, als du sagtest, Erik Adler lebt, was er lehrt?
Weil ich dich schon so lange kenne und weil im Grunde aus allen unseren Begegnungen, Erik, und wie lange kennen wir uns? Also ich würde sagen, sicher 25 Jahre.
Über 20 Jahre.
25 Jahre. Über 20. Ja. Aus allen unseren Begegnungen erinnere ich deine ganz, ganz intensive Auseinandersetzung mit der Frage, wie Weiterbildung funktionieren kann, wenn es um Soft Skills geht. Das verbindet uns auf einer ganz, ganz tiefen Ebene, weil dort ist immer die Frage gewesen, wie gelingt es, weg von der Wissensvermittlung hin zu einer Didaktik zu gelangen, zu einer Auseinandersetzung mit der Frage, wie Training, Coaching funktionieren kann, die nicht bei einem Einmalimpuls bleibt, sondern die nachhaltig ist in dem Sinne, dass Menschen Gedanken, Erfahrungen umsetzen und weiter, also ein Selbstlernprozess im Grunde erzielt wird. Und das ist das, was mich auch heute so ganz besonders interessiert. Wenn du, sagen wir, in einer halben Minute erklären solltest, was deine Sozialkompetenz-Community von so einem klassischen Online-Kurs unterscheidet, was wären so die ein, zwei wesentlichsten Punkte, die dir da auf der Zunge liegen, Erik?
Sag ich es, das funktioniert nicht, Arno. Aber ich fange einfach mal an und du unterbrichst mich, wenn meine Zeit vorbei
ist. In Ordnung, Wecker gestellt.
Wir müssen uns einfach dazu ein paar Dinge anschauen. Erster Punkt ist, was ist denn wenn Sozialkompetenz? Wenn wir davon reden, Sozialkompetenz, dann wird es oft falsch verstanden. Mit brav sein, angepasst sein, höflich sein, nett sein. Nein, Sozialkompetenz ist die Fähigkeit, mit sich und seinem Umfeld zurechtzukommen. Mhm. Wer mit sich zurechtkommt, ist gesünder, weil er weniger sich ärgert, mehr weniger Magengeschwür hat, weniger Ängste hat und Stress, weniger Herzinfarkt und so weiter und so fort. Wer mit sich besser zurechtkommt, ist gelassener, er hat eine bessere Ausstrahlung, mehr natürliche Autorität und, und. Wer mit anderen besser zurechtkommt, dass der mehr erreicht, darüber brauchen wir, glaube ich, nicht reden. Mhm. So, dann müssen wir uns anschauen, wie entsteht denn wie kann ich das erzeugen oder was ist die Summe der Sozialkompetenz? Das ist Persönlichkeit, das sind die Soft Skills. Und Persönlichkeit ist die Summe meiner Gewohnheiten. Wie ich gewohnt bin zu denken, wie ich gewohnt bin zu reflektieren, wie ich gewohnt bin auf Menschen zuzugehen, wie ich gewohnt bin zu kommunizieren, gewohnt bin Dinge aufzunehmen, gewohnt bin zu reagieren und so weiter. Diese Gewohnheiten, Summe meiner Gewohnheiten ist meine Persönlichkeit. Und um Gewohnheiten zu entwickeln, nutzt es halt nichts, wenn ich mal ein Seminar anhöre, wenn ich einen Vortrag besuche, wenn ich einen Workshop absolviere, wenn ich einen Videokurs mir anschaue, wenn ich ein Buch lese. Das nutzt halt nichts. Und es nutzt schon gar nichts, wenn man irgendwelche kostenlose E-Books runterladet und sie irgendwo speichert im Computer mit dem Hinweis, wenn ich es mal brauche, dann weiß ich, wo ich nachschaue. Funktioniert alles nicht. Es funktioniert auch nicht in einer speziellen Situation, dann dafür Tipps haben zu wollen. Weil wenn deine Persönlichkeit nicht passt, dann funktioniert die Umsetzung auch nicht. Das schönste Beispiel ist immer, wenn man Leuten gewisse Techniken beibringt. Sprich im Vertrieb zum Beispiel, im Sales. Und das weißt du ja sehr gut, Arno, dass da mehr dazu gehört, als der richtige Abschlusssatz auswendig zu lernen. Das bedeutet also, da wird aber immer noch gelernt, das ist die Abschlusstechnik, das ist die Gesprächstechnik, da machst du dieses, machst du jenes. Nein, funktioniert nicht. Genauso, weil wenn derjenige, der diese Technik anwendet, wenn er schwaches Selbstbewusstsein hat, wenn er glaubt, er ist dem anderen gegenüber zu aufdringlich dann, dann bringt das nicht rüber. Während wir 100 Worte sprechen, senden wir 7000 Signale, die entscheiden im Unterbewusstsein des Gegenübers, ob er uns wahrnimmt, ob er uns vertraut und so weiter. Das heißt, das ist eine Summe der Gewohnheiten und die Gewohnheitsentwicklung braucht seine Zeit.
So, jetzt sind
Autofahren habe ich auch nicht gelernt an einem Seminartag. Autofahren habe ich gelernt, indem ich es immer wieder probiert habe und bei 10 anderen angestoßen bin, wie sie endlich unfallfrei
waren. Das ist ja der Punkt, der mich so neugierig macht, weil im Grunde steckt ja hinter dem, was du jetzt sagst, die Erkenntnis, so ein geistiger Impuls ist zwar schön und gut, aber es braucht das Entwickeln neuer Gewohnheiten. Das klingt aber allein, wenn ich es jetzt sage, das klingt schon sehr mühsam, das klingt langwierig, das klingt nach Arbeit. Also da steht man ja jetzt schon beim Denken, der Schweiß auf der Stirne. Darum interessiert mich sehr brennend, wie kann so eine Community gestaltet sein, bei der es plötzlich anders ist, bei der das Lust macht, bei der es Spaß macht, sich mit sich selber auseinanderzusetzen und vor allem, bei der es nicht nach Arbeit riecht, schon beim Anschauen.
Okay, also zum einen, es ist mühsam, es ist langweilig, es ist Arbeit. Wollen wir den Podcast jetzt damit beenden?
Das wäre schade, Erik. Das wäre schade. Weil
es ist.
Ich frage dich anders, Erik. In dieser Sozialkompetenz-Society, in dieser Community, wie schaut, wenn ich da jetzt Mitglied bin? Ich bin Mitglied, ja. Wie schaut so ein Dienstagmorgen aus? Ich stehe auf, gehe Zähne putzen nach dem Frühstück, setze mich irgendwie hin, der Tag beginnt. Wie startet mein Tag in dieser Community?
Okay, machen wir ein Praxisbeispiel. Und vielleicht auch gleichzeitig die Unterschiede zu allen anderen Möglichkeiten. Der erste Schritt ist, unsere Teilnehmer lesen in ihrer App am Handy, entweder nach dem Aufwachen gleich, wenn sie das Handy am Nachttisch haben, wovon ich abrate, oder am WC, ist ein schöner Zeitpunkt, oder beim Morgenkaffee oder auf der Fahrt zur Arbeit, wenn sie nicht selber Auto fahren, lesen sie eine kleine Erkenntnis des Tages. Und nehmen wir doch gleich ein Praxisbeispiel her. Jetzt muss ich mal irgendwas überlegen, was so einen richtig schönen Aha-Effekt erzeugt.
Ja, bitte, unbedingt.
Es sind über 1000 Erkenntnisse und Übungen im Programm.
Ach so, okay.
Okay, nehmen wir Folgendes her. Du liest in der Früh dann, es gibt einen Unterschied zwischen Selbstbild und Fremdbild. Du glaubst zum Beispiel, du bist bescheiden, andere halten dich aber möglicherweise für ängstlich. Du glaubst, du bist zuvorkommend, möglicherweise halten dich andere aber für aufdringlich. Also es gibt einen Unterschied Selbstbild, Fremdbild. So, im Regelfall 99% aller, die das lesen, sagen, ja, ist eh klar, ist nichts Neues.
Das weiß man,
ist klar. Und genau das ist aber jetzt auch der Punkt, der Unterschied zwischen Wissen und Tun. Wissen tun wir sie alle, wie es funktioniert. So, und jetzt kommen die Umsetzung. Das heißt, er hat dann eine Übung, wo dann da steht zum Beispiel, stell dir vor, ein großer Fernsehsender macht eine neue Fernsehserie, 24 Stunden im Leben eines erfolgreichen Menschen. Big Brother of Success. Und weil du erfolgreich bist, in welchem Bereich auch immer, kommt jetzt dieser Sender zu dir und
danke
sagt,
wir würden
dich gerne einen Tag lang begleiten. Okay. Außer Badezimmer, Toilette, da gilt es nicht, aber ansonsten Einen ganzen Tag lang, stell dir vor, Kamerateam hinter dir, vor dir, neben dir.
Oh.
Und dann beobachte dich an einem solchen Tag selber. Wenn du dann in der Früh dich schon anders ankleidest, wenn du eine andere Körperhaltung schon annimmst beim Gehen, wenn du in die Arbeit fährst und es schneidet dich jemand, nimmt er die Vorfahrt und normalerweise ziehst du alle 10 Finger raus beim Fenster und jetzt sagst du, der hat es wahrscheinlich besonders eilig. Wenn du normalerweise ins Büro kommst und gerade ein Morgen rausbringst und jetzt, weil die Kamera läuft, einen schönen guten Morgen wünsche ich euch. Wenn du plötzlich an dem Tag verständnisvoller bist, hilfsbereiter bist, dynamischer bist, mehr lächelst und so weiter und so fort, dann siehst du selbst an dem Tag, und unsere Teilnehmer sehen das, wie ist der Unterschied zwischen dem, wie will ich wahrgenommen werden, wie will ich sein und wie bin ich normalerweise. Das tragen sie dann in ihr Entwicklungstagebuch ein.
Also das
Und dieses
heißt, ich habe,
Entwicklungstagebuch.
darf ich kurz hinterfragen, das heißt, in der Früh kommt ein Impuls und eine Übung. Jetzt während des Tages, also ich fühle mich gerade hier vor meinem Mikrofon ganz beobachtet. Meine Körperhaltung hat sich gerade gestrafft, weil jetzt schaut ja die Kamera zu. Ich höre jetzt, meine Stimme klingt viel souveräner, wunderbar, toller Trainingseffekt. Und am Abend habe ich eine kleine
Trägt da ein in
Aufgabe.
sein Entwicklungstagebuch, genau, weil es wichtig ist, dieses Entwicklungstagebuch, wenn du 3, 4 Monate später nachliest, du hast immer wieder Cross-Check-Übungen drinnen. Da heißt zum Beispiel, nach 3 Monaten lies mal, was du eingeschrieben hast oder was du gemacht hast bei der Übung vor 3 Monaten. So, weil in Summe diese besondere Methodik besteht aus 70 verknüpften didaktischen Elementen, das macht sie so wirkungsvoll. So, das heißt, er tragt ein in sein Entwicklungstagebuch. Und merkt da von Tag zu Tag, wie sich Gewohnheiten entwickeln. Und jetzt stell dir mal Folgendes vor, Anna. Ein Team, 10, 20 Leute im Büro. Und alle machen eine Woche lang diese Übung, einen Kameratag. Du kannst dir nicht vorstellen, was sich da abspielt, was da für, welche Unterhaltungswerte es hat, was für Gelächter ist, aber auch Verständnis, wo Menschen plötzlich aufeinander aufmerksam werden und andere plötzlich verstehen. Da entwickelt sich eine Dynamik, die unglaublich ist. Und wenn 3 Monate später irgendein Kollege besonders hilfsbereit ist, kann es sein, dass der andere Kollege zu ihm sagt, ah, machst du wieder einen Kameratag, gell? Das heißt, da definiert sich, da entwickelt sich etwas, da entwickeln sich Gewohnheiten. So weit, so gut. Also Erkenntnis in der Früh, Übung während des Tages, kostet keine Zeit, am Abend im Entwicklungstagebuch. Gleichzeitig, das alleine würde aber nichts bringen. Weil da hätten wir eine Durchgängigkeitsquote von unter 10%. So, weil die ersten 5 Tage lesen sie es in der Früh, dann wird es stressig, haben es keine Zeit, müssen dringend in die Arbeit, dort wartet schon jemand auf sie und dann haben sie es vergessen, dann mache ich morgen.
Ja, das ist
Deshalb.
ein interessanter Punkt, Erik. Also ich denke auch, einige von unseren Zuhörern werden jetzt ja auch so mitgedacht haben, weil viele von uns, also mich inklusive, haben schon so Anläufe gemacht bei verschiedenen Themen, wo man sagt, aha, ja, das geht nur mit Kontinuität und dann holt man sich irgendetwas und naja, am Anfang ist man noch in der Sache, weil es Priorität hat. Ganz kurz, aber das ist wie so ein Ausfäden der Neugier oder
Na, das
die
Entscheidende,
Prioritäten
Arno, ist,
wechseln wahrscheinlich, oder?
ja, und der Punkt, das entscheidende didaktische Element ist was anderes. Die Menschen beginnen im Regelfall mit was Neuem, weil sie sich schnelle Ergebnisse erhoffen. Im Unterbewusstsein ist, ich fange jetzt was Neues an, da bleibe ich jetzt dran, und haben aber immer das Zielversprechen vor Augen. Beim Beginn haben sie schon das Zielversprechen vor Augen. Und das stellt sich aber im Regelfall nicht nach 2, 3 Wochen
Und
ein.
das ergibt also im Grunde eine fortlaufende Enttäuschung, weil man ja sich das Ziel erhofft, nämlich ich
Exakt.
bin erfolgreich, souverän, ich weiß nicht, sicher, selbstsicher, sonst was. Und ich erlebe aber in den kleinen Schritten nur eine sanfte Annäherung an das große Ziel sozusagen. Ah, okay.
Richtig. Und dann sinkt die Motivation und dann vergisst man es etc. Dann hat es eben nicht mehr die Priorität. Der Unterschied bei uns ist, es gibt kein großes Zielversprechen,
Wenn du uns sagst,
sondern
Erik, lass mich schnell einhaken. Wir sprechen ja jetzt von einer Community. Hol uns doch mal ins Boot. Was verstehe ich da jetzt drunter? Also, wer oder was ist die Community?
Alle die Member, alle die dabei sind
Okay.
und ich. Das sind wir.
Okay. Also im Grunde ist es eine, kann man sagen, lose Gemeinschaft von Menschen, die an diesem Thema interessiert sind, die sagen, ich mache einen Schritt, die sich aber dann wechselseitig unterstützen, oder wo ist da die?
Wir kommen dann gleich.
Okay.
Da wollte ich dazu kommen, ja. Genau. Das heißt, bei uns gibt es nicht dieses große Zielversprechen, das, wo jemand beginnt und sagt, dort will ich ganz schnell hin. Sondern jede einzelne Übung, jeder einzelne Tag ist ein Spiel. Ein Erlebnis und ein Spiel. Und es geht nicht darum, dass du irgendwo hinkommst. Es geht darum, dass du spielst, dass du Freude hast, dass du dich selbst erkennst, das macht Freude, dass du lernst, mit dir selber zu spielen, dich selber zu steuern, auszuprobieren, wenn ich so mache, was passiert dann? Wenn ich so mache, wie geht's mir dann? Und dass du dann als dritter Schritt lernst und trainierst. Und wenn ich das bei anderen so einsetze, also wenn ich zum Beispiel jemandem eine Auswahlmöglichkeit gebe von zwei Dingen und statt wie üblich das, was ich will, sage ich als erstes, das andere als zweites und ich drehe es jetzt einfach mal um und sage, das, was ich will, das er aussucht, sage ich am Schluss. Und ich merke, hey, das funktioniert ja dann besser. Dann wählen die ja viel mehr aus, das, was ich will, etc., etc. Also ganz viele kleine solche Dinge. Wenn du die dann ausprobierst, dich spielst damit und du merkst dann diese Erfolge von Tag zu Tag, du hast jeden Tag ein kleines Erfolgserlebnis, dann bleibst du dran, weil du spielst, weil du Freude hast und weil du kleine Erfolgserlebnisse hast und nicht, weil du irgendwo hin willst. Und das ist einer der großen Unterschiede, warum Menschen dranbleiben bei uns und gerne dranbleiben. Der zweite große Unterschied ist, du brauchst während der gesamten Zeit aber auch ein Korrektiv, um dir Dinge nicht falsch einzulernen und auch um, es gibt bestimmt überall immer wieder Phasen, wo es durchhängt, um wieder dran zu bleiben. Deswegen gibt es bei uns 15 zertifizierte Coaches, die 24/7 für dich da sind. Und zwar wirklich 24/7. Einer sitzt in Mexiko, einer in Schweden, einer in Asien etc. Das sind also über die Welt verstreut, das Netzwerk. Und du kannst rund um die Uhr Coaches fragen. Die Coaches kommen auch aktiv auf dich zu.
Deutsch, wie geht's dir denn?
Hast du schon gemacht und so weiter?
Ja, Erik, weil du jetzt international aufgestellt, ist es deutschsprachig, englischsprachig?
Es ist deutschsprachig, Spanisch, Englisch und in Kürze Polnisch.
Nö.
Und weitere Sprachen werden folgen.
Okay, okay.
Das heißt, die Coaches kommen auch sehen, wo bist du bei welcher Übung. Und wenn du länger bei einer Übung stehst und nicht weiterkommst, dann meldet sich der Coach auch bei dir und sagt, hey, wie geht's dir denn damit, etc. Und es gibt jeden Tag eine Sprechstunde online über Zoom, dass du, jeder Member kann sich jeden Tag, wenn er will, einloggen und face-to-face mit einem Coach sprechen. Und es gibt eine Community, wo man sich mit anderen, die sich auch entwickeln, austauscht. Wie sind dir damit gegangen? Was hast denn du da gemacht? Welche Erfolge hast du, etc., etc.? Teilen sich untereinander, feiern sich auch mal, helfen sich gegenseitig. Und es gibt auch, ja, auch das haben wir drinnen, so einen kleinen Gaming-Faktor, dass umso aktiver man ist, umso mehr bekommt man dann wieder, etc. Das heißt, es sind 70 didaktische Elemente, die miteinander verknüpft sind. Und das Besondere daran ist, dass die Teilnehmer es machen, weil es ihnen Spaß macht, weil es ihnen Freude macht, weil sie kleine Erfolgserlebnisse haben, weil es wie ein Abenteuer ist, jeden Tag ein bisschen. Und gleichzeitig merken sie von Woche zu Woche, dass sich ganz viel bei sich selbst und bei ihrem Umfeld positiv entwickelt. Das ist der große Unterschied.
Es ist im Grunde, jeder Tag hat ein eigenes Ziel eigentlich.
So, ein eigenes Spiel.
Ein Spiel, ja, es ist ein schöner Begriff. Also ausprobieren, Unterschiede wahrnehmen. Was mich jetzt sehr anspricht, denn im Grunde ist das ja auch die Basis aller meiner Arbeit. Es geht um Unterschiedbildung. Im Grunde wird die Wahrnehmung trainiert. Also wenn ich dir jetzt zuhöre, dann heißt es ja, ich kann überhaupt erst etwas erkennen, wenn ich Kriterien dazu zur Verfügung habe. Also wenn ich nicht weiß, so wie du gerade das Beispiel erzählt hast, ich will was und ich presche mit dem gleich mal hin und dann sage ich nur eine Alternative, damit sich der andere aussuchen kann. Das ist ja eine Gewohnheit. Aber Gewohnheiten sind ja unbewusste Kompetenzen. Das heißt, das tut man, man sagt etwas, man formuliert etwas, man sagt es in einer Art und Weise, das entspringt der Gewohnheit, das macht man ja nicht absichtlich. Also das heißt, der allererste Schritt, der da passiert, ist aufmerksam werden, darauf, dass es hier Kriterien gibt, dass man so oder so machen kann. Und erst dort beginnt ja überhaupt meine Entscheidungsfähigkeit. Wenn ich das nicht weiß, kann ich mir nicht entscheiden. Ja, okay, interessant. Okay.
Richtig ist auch, wir geben keine Ziele vor, wir geben keine Werte vor, sondern wir geben immer nur Informationen. Und dann sind die Übungen Spiele und Übungen, um eben in diesen drei Schritten zuerst selbst wahrzunehmen, dich selbst wahrzunehmen, selbst zu erkennen, wie tue ich, was heißt das bei mir, dann dich selbst auszuprobieren, zu spielen und dich selber zu steuern und dann in dein Umfeld das zu integrieren und auch dein Umfeld das ein oder andere Mal dann zu steuern.
Ja, interessante didaktische Schritte. Also ich selbst arbeite ja seit vielen Jahren in erster Linie 1:1 mit Menschen, sei es in der Seminarsituation oder im Coaching. Mir ist dabei im Grunde dasselbe Prinzip wichtig, darum mache ich keine Einmal, darum gibt es von mir als Trainer zum Beispiel keine Einmal-Seminare, weil es rausgeschmissenes Geld ist im Grunde, sondern es braucht immer ein Setting, das immer auf mehrere Schritte abzielt, sodass zwischen den einzelnen Schritten, es beginnt dann immer schon mit dem Onboarding, oder ist jetzt nicht vergleichbar mit dem, was ihr macht, in diesem riesigen Themenkreis, über 1000 Anregungen, hast du gesagt, die da zur Verfügung stehen. Aber es braucht immer mehrere Schritte und in der Zwischenzeit die Freiwilligkeit, selbst zu entscheiden, wie finde ich's? Und nicht gesagt zu kriegen, tu dieses, so ist richtig, oder? Ja,
Okay. Ja, ganz entscheidend, weil nur dadurch entsteht intrinsische Motivation. Und nur dann bleibt der Teilnehmer auch dran, identifiziert sich damit. Und nur wenn er dran bleibt, hat er auch Erfolg, genau.
Erik, magst du uns vielleicht noch ein praktisches Beispiel geben? Mich hat das sehr angesprochen, also diese Auseinandersetzung mit Selbstbild und Fremdbild, das ist ja was, das, so wie du es zuerst erzählt hast, das ist ja auch sowas, sag mal, ist eine Plattitüde. Also jeder Mensch, der irgendwie ein bisschen über sich und Kommunikation nachgedacht hat, weiß, es gibt ein Selbstbild und ein Fremdbild. Aber so eine innere Kamera, die einen da begleitet, wo man sich selbst ununterbrochen von außen sieht, ist ein wunderbares Praxisbeispiel. Vielleicht gibt es noch was ganz anderes, wo du uns noch ein bisschen Anregung mitgeben kannst.
Wie viel Zeit hast du denn? Ich habe 999 andere Übungen.
Spiel mal Glücksrad, oder? Ich wirf das Glücksrad an, oder? Darf ich? Es surrt.
Genau, sag einfach eine Zahl.
Und dann bleiben wir bei der Zahl 639. 639. Zack.
Sehr schön, da sind wir beim fürchterlichen Wort muss.
Oh.
Wir arbeiten bei diesen Übungen und in diesen Programmen auch stark mit der Sprache. Weil man kriegt ja oft gesagt, und man kennt das ja, ändere deine innere Einstellung, dann ändert sich auch deine Sprache, dein Verhalten, deine Sprache. Es geht viel einfacher. Man kann beginnen bei der Sprache. Wenn man die Sprache ändert, ändert sich auch die innere Einstellung, weil eines bedingt das andere. Und es ist der wesentlich einfachere Weg. Und darum arbeiten wir relativ viel mit Sprachmustern. Spiel dich mit den Sprachmustern und die innere Einstellung zieht dann nach automatisch. Also wesentlich effizientere Weg und wesentlich einfachere Weg zum Beispiel im Didaktischen, als mit Mindset zu arbeiten. Brauche ich nicht. Über die Sprache geht es besser, weil die Sprache bin ich permanent im Tun. So, und dann sind wir bei der konkreten Übung jetzt, bei diesen Sprachmusterübungen, muss. Muss ist das sinnloseste Wort meines Erachtens der deutschen Sprache. Denn muss ist Druck und muss ist Feigheit. Wenn jemand sagt, ich muss jetzt fahren, dann entschuldigt er sich sozusagen. Unterm Strich heißt das, ich will ja eh nicht fahren, aber es bleibt mir leider nichts anderes über, weil ich muss jetzt fahren. Das ist Feigheit, das ist sich verstecken hinter dem Wort muss. Man könnte einfach sagen, ich fahre jetzt. Das klingt nach eigener Entscheidung. Das klingt nach, ich will jetzt fahren, deswegen tue ich's und ich stehe dazu. Das will man aber dem Gegenüber möglicherweise nicht so deutlich sagen, nicht so deutlich kommunizieren. Deswegen entschuldigt man sich so, sagt, ich muss jetzt leider fahren. Das ist falsch verstanden, eine Höflichkeit. Und da büßt jeder, der das so verwendet, automatisch an natürliche Autorität ein, büßt an Ausstrahlung ein, büßt an Selbstbewusstsein ein und so weiter und so fort.
Also man ist ja im Grunde, in dem Moment bist du ja gewissermaßen Opfer der Umstände.
Genau, ja.
Wenn du
Umstände,
musst,
die es gar nicht gibt, du machst dich nur, versteckst dich dahinter. So. Oder muss ist ein Wort des Drucks. Du musst das tun. Und wenn Menschen sehr oft das Wort muss verwenden, dann kannst du auch mit ziemlicher Sicherheit sagen, dass dieser Mensch einen starken inneren Druck hat. Deswegen haben wir einige Übungen drinnen, mit vielen Crosschecks auch, die das Wort muss aus der Sprache streichen. Das bedeutet also, beispielsweise füll dir Centstücke in die rechte Tasche und immer wenn du das Wort muss verwendest, du eins von der rechten in die linke Tasche. Und dann zähl am Abend, wie oft. Und ganz toll ist es in Betrieben, wenn ein Team zusammenarbeitet und einer den anderen erwischt und dafür dann 50 Cent bekommt, ausbezahlt bekommt. Dann sammeln die Geld untereinander. Nach einer Woche ungefähr hat jeder wieder das Gleiche wie vorher. Also da ändert sich nicht viel, aber das Spiel währenddessen ist es.
Fällt nicht
und
uns
und das, viel mehr,
und das
wenn der andere auf dich schaut, ob du das Wort muss verwendest oder nicht, dann kommst du halt viel öfter drauf und die ist bei den meisten Teilnehmern eine Riesenüberraschung, wie oft sie es verwenden.
Interessant, weil ich kenne das in der Auseinandersetzung mit mir selbst als ein Selbstsabotage-Wörtchen. Also ich muss heute noch diese Podcast-Episode schneiden. Was sag ich damit? Ne? Ich sage mir selbst, ich müsste es eigentlich tun. Das wäre jetzt die Langfassung. Aber lieber gehe ich nach Hause und lege mich auf die Couch. Oder ich sage im Nachsatz, eigentlich habe ich keine Lust. Lauter Entschuldigungen. Wenn es mir auffällt, dann kann ich mich ja selbst korrigieren. Ich wiederhole den Satz zu mir selbst. Das ist meine selbstgestellte Übung. Und dann sage ich entweder, ich schneide heute nachher einfach noch diesen Podcast. Das tue ich. Oder ich sage, genau genommen, ursprünglich wollte ich den Podcast heute noch schneiden, aber genau besehen, habe keine Lust, ich tue es morgen und tue es bis 10 Uhr vormittags und dann schicke ich es auf Sendung. Ja.
Genau, und da gehen wir wieder bei diesem Muss in diesen drei Schritten. Erster Schritt ist, er liest in der Früh, das Wort erzeugt Druck oder ist eben ein Verstecken dahinter. Beobachte dich mal selber. Das ist die Übung mit den 50 Cent, eine Tasche, andere Tasche oder das Team untereinander. Da ist der Überraschungseffekt groß, merkt der Einzelne, hey, ich sage es viel öfter, als ich selber geglaubt habe von mir. Dann kommt der zweite Schritt, Selbststeuerung. Versuch mal ganz klar zu sagen, ohne Muss, was du tust, was du willst, was du möchtest, wie es ausschaut.
Das ist eine heikle Übung.
Und wenn du das getan hast, dann gib dir einen 5-Euro-Schein in die Tasche. Sammle. Das ist dein Urlaubsgeld, das ist für einmal fortgehen oder was auch immer. Genauso das Team untereinander, dann bekommen sie. Und dann merkt er, hey, das funktioniert ja. Ist mir keiner böse, wenn ich sage, ich fahre jetzt. Aber ich habe ein ganz anderes Gefühl der Selbstbestimmung und Ausstrahlung und natürliche Autorität etc. Und dann kommt der dritte Schritt und jetzt spiel bei deinem Umfeld. Wenn jemand aus seinem Umfeld zu dir sagt, ich muss das tun, frag warum. Warum musst du es tun? Erzieh da die Menschen, wo das wichtig ist, mit denen du arbeitest und so weiter. Jetzt beginnt dein Umfeld zu steuern. Und sag, warum? Und versuch bei deinem Umfeld das Wort muss zu reduzieren. Und so geht es von immer wieder diese drei Schritte. Selbsterkenntnis, Eigensteuerung, Umfeldintegration.
Ja, Erik, es ist ein tolles Konzept, das da herausspricht, aus dem mich begeistert ganz besonders dieser spielerische Ansatz, von dem du erzählst. Ich sage schon mal, sehr viel Erfolg mit der weiteren Entwicklung der Sozialkompetenz Society, so dass ich es richtig rauskriege, deiner Community mit 15 Coaches und im Hintergrund, ich weiß nicht wie viel, über 1000 Anregungen, die da täglich ausgespielt werden und zum Spielen und zum Spielerischen sich selbst beobachten animieren. Lieber Erik Adler, ich sage ganz herzlichen Dank für das Gespräch, viel Erfolg mit deiner Community und wenn du heute beim Zuhören dir gedacht hast, da sind so Dinge drinnen, die dich im Alltag betreffen, wenn du das Gefühl hast, da ist etwas, das könnte dich ganz praktisch unterstützen, dann schau einfach in die Shownotes. Dort findest du den Link zu dieser Community, zur SoCo Society. Und meine Empfehlung ist, probier es einfach mal aus. Lieber Erik, danke fürs Gespräch.
Danke für die Einladung.
Ja, sehr gerne. So, und wenn du bis hierher zugehört hast, dann mein kleiner Appell am Ende. Wenn dir irgendwas auf der Leber, wenn dir irgendetwas über die Leber gelaufen ist oder du vielleicht Gedanken, Anregungen hast, Beschwerden oder vielleicht auch Glückwünsche und gutes Feedback, dann scheue dich nicht, uns einfach Rückmeldung zu geben. Es gibt, Podcast ist ja scheinbar so ein Einweg-Kommunikationsinstrument, aber es bieten zumindest YouTube und auch Spotify die Möglichkeit, Kommentare zu geben. Wir freuen uns über jeden deiner Kommentare. Schreib uns, du wirst postwendend Antwort erhalten. Und wenn dir gefällt, was wir tun und du das Gefühl hast, das könnten noch mehr andere Menschen auch hören und sich bereichert fühlen, dann gib doch ein paar Sterne, schreib uns eine Bewertung. Und ansonsten möge die Macht deiner Sozialkompetenz und natürlich deiner Stimme mit dir sein. Dein Arno Fischbacher.